Guten Morgen. Der Predigttext, den ihr im Gottesdienstflyer abgedruckt findet, ist ein Ausschnitt aus einem Kapitel, Kapitel 19 der Apostelgeschichte, ein langes Kapitel, in dem der Heilige Geist sehr viel vorkommt. Heute geht es mir weniger um eine komplette oder mehr oder weniger komplette Auflistung dessen, was der Heilige Geist ist, für was er verantwortlich ist, was er alles bewirken will. Dafür verweise ich gern auf die gute Predigt von Martin Petrick von vergangener Woche. Die kann man online auf unserer Homepage gut nachhören. Natürlich soll es heute auch um den Heiligen Geist und sein Wirken gehen. Ich habe aber einen Text gewählt, der nicht sehr häufig bearbeitet wird und der uns eine eher unbeliebte Seite, ein unbeliebtes Wirken des Heiligen Geistes aufzeigt. Vielleicht stellen wir fest, dass es neben dem Heiligen auch einen weniger Heiligen, einen unheiligen Geist gibt und wie man den einen vom anderen unterscheiden kann. Ich bete. Heiliger Gott, bitte rede du durch deinen guten Heiligen Geist, sonst ist alles umsonst geredet. Und gib uns Ohren des Herzens und auch des Verstandes zu hören, was du möchtest, dass wir hören und verstehen. In Jesu Namen. Amen. Ich lese die ersten 6 Verse, Apostelgeschichte 19. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworteten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Worauf seid ihr denn getauft worden? Erkundigte er sich. Und sie erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Gibt es Christen ohne Heiligen Geist? Anfang dieses 19. Kapitels ist eine spannende Konstellation zu finden. Paulus begegnet Christen, die vom Heiligen Geist nichts wissen. Das ist historisch durchaus möglich. Diese Menschen hatten Jesus vielleicht getroffen, hatten seine Lehren gehört, aber getauft waren sie von Johannes dem Täufer, der sich selbst als Vorläufer Jesu bezeichnet hat. Und anschließend sind diese Leute fortgezogen und haben von der Jesusbewegung gar nichts mehr mitbekommen, haben den Kontakt verloren. Johannes der Täufer hatte ja Menschen zu sich in die Wüste gerufen, um ihnen dort mit Wasser des Jordans die Sünden abzuwaschen. Das war seine Taufe, eine Bußtaufe, wie wir sie heute nennen. Und das beruht auf dem Gedanken, dass Gott Menschen in seinen Geboten und Gesetzen vorschreibt, wie sie sich zu verhalten haben. Und Buße wird dort nötig, wo Menschen gegen diese Gebote und Gesetze verstoßen haben. Die Bußtaufe ist also bezogen auf eine Gesetzlichkeit im Glauben. Aber sie ist nach den Worten des Johannes nur das Vorletzte auf dem Weg zu Jesus. Das wundert uns vielleicht ein wenig komisch an. Christen, die nur die Bußtaufe empfangen haben, aber nicht den Heiligen Geist. Ist das heute noch zu erleben? Vielleicht zum Beispiel, wenn ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Jemand hat das einmal so beschrieben und aus seinem eigenen Leben berichtet. Genauso ging es mir im Grunde auch. Als Christ bin ich in die Kirche hineingetauft worden, in einer Gemeinde und Familie aufgewachsen, in der ich immer nur gehört habe, was man tun und was man lassen soll. Gesetzlichkeit im Glauben. Eine echte Freiheit im Glauben habe ich erst erlebt, als ich in eine neue Gemeinde gekommen bin. Zitat Ende. Vielleicht gibt es unter uns auch Menschen mit einer solchen Glaubensbiografie. Der Glaube hatte vielleicht nichts damit zu tun, was Freiheit bedeutet durch Jesus Christus, sondern mehr damit, sich schlecht zu fühlen für alles, was man getan hat. Aber die Gesetzlichkeit ist eine Verkürzung des Glaubens. Ihr fehlt das andere, die Freiheit des Heiligen Geistes. Wo der Glaube sich in Gesetzlichkeit erschöpft, da verfehlt das Christentum seinen Sinn. Das Gegenteil dieser Gesetzlichkeit ist Freiheit. Freiheit, die daraus erwächst, dass Gottes Heiliger Geist die durch Jesus Christus erwirkte Freiheit von der Sklaverei der Sünde, von der Angst vor dem Tod und von der Furcht vor dem Zorn Gottes an uns Wirklichkeit werden lässt, diese Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir sind frei und brauchen keine Gebote mehr zu erfüllen, um Gott nahen zu dürfen. Der Heilige Geist ist ein Sprachrohr Gottes. Er spricht zu Menschen den Willen Gottes. So wird von Paulus gesagt in Apostelgeschichte 16, dass der Heilige Geist ihm ankündigt, wohin er gehen soll, beziehungsweise wohin nicht. Philippus erfährt in Apostelgeschichte 8 vom Heiligen Geist, wo er auf wen warten soll. In Johannes 16 wird uns berichtet und verheißen, dass der Heilige Geist Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und dem Gericht, das heißt, er führt uns die Wahrheit über diese Dinge vor Augen, dass das ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Und Christen lassen sich auch heute noch in ihrem Alter vom Heiligen Geist leiten. Das sollten wir zumindest. Wir sollten es versuchen, wir sollten es immer wieder lernen. Wir scheitern, aber wir dürfen Lernende bleiben. Und wir sehnen uns doch danach als Kinder Gottes, oder? Dass Gott uns sagt, wo es in unserem Leben lang gehen soll. Bei schwierigen Entscheidungen, einer Berufswahl oder in weniger schwierigen Fragen, wie wir unser Geld ausgeben sollen zum Beispiel. Wir sehnen uns danach, dass der Heilige Geist das Sprachrohr Gottes für unser ganz persönliches Leben ist. Und ich glaube auch, dass Gott sich das wünscht, dass wir sein Reden verstehen, dass wir Lernende sind, dass wir zunehmen in diesem Verstehen können, was Gottes Wille ist. Und manchmal redet der Heilige Geist auch sehr direkt. Aber heute möchte ich ein wenig darüber reden, was denn ist, wenn der Heilige Geist nicht der Absender ist? Gerade da, wo Christen sich ganz sicher sind, dass Gott klar zu ihnen spricht, da kann es sich um einen ganz anderen Geist handeln, einen sehr unheiligen. Da kann eine falsch verstandene Freiheit bis in den Abgrund führen. Und ich versuche das an einem Ereignis zu erläutern, das uns zeitgeschichtlich viel näher als die biblischen Ereignisse ist und doch so weit weg scheint. In diesem Mai wird und wurde viel an das Kriegsende vor 70 Jahren erinnert. Manche sind es leid, davon zu hören, in Deutschland immer wieder an diese Geschichte erinnert zu werden. Ich gehöre zu denen, die sagen, wir brauchen das. Umso weiter wir uns zeitlich davon entfernen, desto mehr vergessen die nachfolgende Generation die Ursachen und Auswirkungen. So wurde auch an die Bücherverbrennung der Nazis 1933 in mehreren deutschen Städten erinnert. Am 21.06.1933 fand die letzte Bücherverbrennung übrigens hier in Darmstadt statt. Daran beteiligten sich die später sogenannten deutschen Christen. Die waren dem Führer treu ergeben, mit größter Begeisterung. Der deutsche Dichter Heinrich Heine behielt tragischerweise recht mit seiner Behauptung, das ist erst der Anfang, wo man Bücher verbrennt, da verbrennt man am Ende auch Menschen. Am 10. Mai 1933 fand die Bücherverbrennung in Frankfurt am Main statt, auf dem Römerberg. Und die Feuerrede hielt Otto Fricke, das war der Studentenpfarrer. Ein Pfarrer, der das Verbrennen von Büchern religiös begründete und überhöhte. Aber er konnte sich scheinbar auch auf einen Bibeltext berufen, und zwar auf unseren Abschnitt hier in Apostelgeschichte 19. Ich lese ab Vers 17. Diese Geschichte verbreitete sich schnell in Ephesus unter Juden und Griechen. Ehrfurcht erfasste die Stadt und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. Ja, das hört sich doch erstmal gut an, diese Konsequenz, nicht wahr? Bücher im Wert von 50.000 Silbergroschen. Ein Silbergroschen entsprach etwa dem Tageslohn eines Arbeiters. Und jemand hat mal auf dieser Grundlage umgerechnet, heute wären das ungefähr 6 Millionen Euro. Und Bücher, die man von diesem Geld kaufen könnte, ergeben einander gestellt eine Reihe von gut 5 Kilometern. Und er hat noch weiter gerechnet, handelsübliche Billigregale von IKEA bräuchte man 850 Stück, damit alle Bücher Platz darin finden würden. Otto Fricke, der Studentenfahrer, war sich sicher, dem Heiligen Geist zu folgen, Gottes Willen zu tun. Und es war nicht das erste und nicht das letzte Mal in der Geschichte, dass dieser Text zu so etwas missbraucht wurde. 1520 entschied Papst Leo X., dass die Schriften Martin Luthers verbrannt werden sollten. Und das finden wir doch ziemlich unheilig, nicht wahr, als Evangelische. Im Gegenzug entschied sich Martin Luther, die katholischen Rechtsbücher und die Bannandrohungsbulle gegen ihn gleich mit zu verbrennen. Das finden wir doch wiederum ganz gut als Evangelische, nicht wahr? Im Mai 2001 fand in Pittsburgh, USA, ein Book-Burning-Gottesdienst statt. Pastor George Bender verbrannte dabei Harry-Potter-Bücher mit der Begründung, der neue Held unzähliger Leser verherrliche Zauberei und Hexentum. Ebenfalls auf dem Scheiterhaufen landeten CDs und Videos von Foreigner, AC/DC, Bruce Springsteen, Pearl Jam, Iron Maiden, Black Sabbath sowie Walt Disney-Videos, Hercules und Pinocchio. Auch in Deutschland gab es das nach 1933 wieder. Am 3. Oktober 1965 verbrannte eine Gruppe Jugendlicher des Düsseldorfer EC, das sind die entschiedenen Christen, eine gute Gruppe wirklich in der Kirchenlandschaft, aber sie verbrannten damals Groschenromane, Sexmagazine und Bravo-Hefte, aber auch Bücher namhafter Autoren wie Grass, Kästner oder Nabokov. Sie zitierten dabei Bibelstellen, unter anderem die Stelle, die wir heute hier als Bibeltext zur Grundlage der Predigt haben. Sie vernichteten die Schriften, weil sie negative Wirkung auf sie gehabt hätten. Diese Jugendlichen taten es, weil sie meinten, für eine gerechte Sache zu kämpfen und weil sie mit ihrem alten Leben ohne Jesus abschließen wollten. Und das macht uns die Sache vielleicht auch sympathisch. Ich habe den Wunsch, mein altes Leben, also bevor ich Jesus kennengelernt habe und all das, was vielleicht noch nachhängt, wo der alte Adam mich immer noch daran erinnern will und mich weghalten will von Jesus, ich möchte es abschließen, ich möchte es wegbrennen. Ich möchte ja selbst gerne von dem alten Menschen, der in mir ist, so einiges wegbrennen, damit ich schließlich endlich mehr so bin, wie Jesus mich haben möchte, wie Gott mich erdacht hat. Wenn du so etwas tun möchtest, weil du dein altes Leben loswerden willst, dann kannst du das tun. Aber bitte tu es für dich im Hinterhof. Wenn du deine Sexmagazine, deine Porno- oder Horrorfilmdateien, was auch immer loswerden willst, von dem du das Gefühl hast, dass es dich an dein altes Leben bindet und das dich dabei behindert, an Gottes Seite zu leben, tu das. Aber du und schon gar nicht Gott brauchen eine öffentliche Darstellung deiner Umkehr, außer der Taufe. Wie kann man nun den Heiligen von unheiligen Geist unterscheiden? Wer meint, den Heiligen Geist zu haben, kann mitunter also einen eigenen, sehr unheiligen Geist entwickeln. Aber wie ist der Heilige vom Heiligen Geist zu unterscheiden? Wenn du dich fragst, was Gott dir zu tun anträgt und du unsicher bist, welcher Geist zu dir spricht, dann forsche nicht, um das Unheilige besser zu verstehen, sondern nahe dich Gott, so schreibt das Jakobus mal, und Gott wird sich dir nahen. Gebrauche zum Beispiel die über viele Jahrhunderte alten, bewährten Methoden. Da ist zunächst einmal wieder das Gebet und verlangende Stille. Wer nicht an Gott glaubt, könnte dies auch das Gewissen nennen, aber das ist nicht das Gleiche. Und es ist auch nicht das Gleiche, wie oft in den amerikanischen Filmen zitiert, vertrau auf dein Gefühl, Luke, so heißt es da bei Star Wars zum Beispiel. Das wird dich immer recht leiten. Das ist hier nicht gemeint. Wer betet, dem will der Heilige Geist helfen, nach Verstand, Gefühl und Willen das Richtige zu tun. Jesus selbst, Matthäus 26 zum Beispiel, im Garten Gethsemane, in so einer schwierigen Situation, was tut er? Er flieht nicht, er schreit nicht. Er geht nach seiner Gewohnheit in das konzentrierte Gespräch mit seinem Vater im Himmel, mit Gott. Und er will seine Brüder, seine Jünger noch dabei haben, ihn zu unterstützen. Im Umkehrschluss müssen wir uns fragen, ob vieles von dem, was wir tun, was nicht dem Wunsch Gottes für unser Leben entspricht, nicht der Tatsache entspringt, dass wir nicht beten. Ich persönlich, Frank Merner, ich bin schlecht in diesem ersten Schritt. Wer viel wie ich vom Martha-Prinzip in sich hat, also zum Tun neigt, der muss vielleicht der Erkenntnis stattgeben, dass wir sogar verlernen, Gottes Reden hören zu wollen. Wir erwarten schnelle Antworten und das in einer lauter und hektischer werdenden Welt. Gott soll sich unserem Lebensrhythmus anpassen. Wenn wir aber wirklich Gottes Stimme und Leitung erleben wollen, gilt auch, ohne daraus ein Geheimrezept zu machen, mir genug Zeit und Ruhe für meinen Gesprächspartner, für Gott nehmen zu müssen. Dann kann ich die Geschenke der Gegenwart Gottes erleben und immer wieder erleben. Ein zweites Hilfsmittel ist natürlich die Bibel, die Lektüre der Heiligen Schrift. Eine Methode ist, dir ein paar Verse rauszusuchen, die Losung zu lesen. Ich persönlich halte davon nicht so viel. Es ist aber auch nichts dagegen einzuwenden. Jeder darf seinen Weg finden. Picke dir nicht einen einzelnen Vers heraus, wie Otto Fricke damals in Apostelgeschichte 19, sondern sieh die großen Linien an. Großes Ziel der Bibel ist gelingendes Leben nach den Maßstäben Gottes. Und ein gelingendes Leben, ein gelingendes Miteinander ist nicht, dass wir uns gegenseitig ausnehmen und beschädigen oder dass der Stärkere immer Recht hat. Übrigens, die Gemeindeleitung versucht im Kleinen, sich daran zu orientieren, an den großen Linien, und liest zu Anfang jeder Sitzung einen fortlaufenden Bibeltext und tauscht sich anschließend darüber aus. Noch ein Mittel, den Heiligen Geist zu erkennen, seinen Reden zu erfahren, unterscheiden zu lernen von anderen Geistern, die Gemeinde. Frage deinen Nachbarn im Gottesdienst, im Bibelkreis, im Hauskreis. Frage deinen dir gut vertrauten, bekannten Christen. Gott spricht nicht nur zu dir, sondern auch durch die Gemeinschaft seiner Kinder, der Mitchristen. Gott gebraucht manchmal sogar das Reden durch noch Nicht-Christen, um in uns etwas anzuregen. In Apostelgeschichte 15 finden wir dafür ein starkes Beispiel. Christliche Leiter waren nicht autark und waren sich nicht selbstsicher zu sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir brauchen die anderen nicht. Nein, sie mussten zusammenkommen, um eine bestimmte Frage zu entscheiden, die Gemeinschaft zu suchen, Gottes Reden in die Gemeinschaft seiner Kinder hinein. Und dann ist da der Punkt, den ich heute etwas herausstellen möchte, der uns weniger angenehm ist. Das ist Buße. Vielleicht ist der Grund, dass wir es oft nicht schaffen, unser Leben so zu gestalten, wie Gott es wollen könnte, dass wir meinen, den Teil des heutigen Predigttextes nicht ernst genug zu nehmen. Es geht dort um Buße, um Umkehr. Dass Buße nämlich am Anfang eines Weges mit und zu Jesus und auch zum Wesen und Wirken des Heiligen Geistes gehört. Ich denke, dass dieses Wirken des Geistes eines der am meisten Vernachlässigten unter uns Christen ist. Als ob Gottes Gebote für uns heute nur störendes Beiwerk sind. Dass Gott sie nur zum Spaß erlassen hat und sie mit einem Verfallsdatum versehen hätte. Ja, er hat uns befreit von dem Zwang, seine Gebote erfüllen zu müssen, damit wir zu ihm kommen dürfen. Oder als ob wir dadurch gerettet werden würden, durch die Erfüllung dieser Gebote. Aber deshalb ist noch lange nicht gesagt, dass seine Gebote und Belehrung aufgehoben sind, beziehungsweise nicht zum gelingenden Leben beitragen. Kann es sein, dass bleibende oder unbereinigte Schuld in deinem Leben der Grund dafür ist, dass vieles schief geht? Wäre es für dich gut und dran, bei aller Freiheit endlich innezuhalten, umzukehren, Buße dafür zu tun, dass du Gottes Geboten nicht entsprichst oder so wenig entsprichst? Bitte tu das nicht auf den Druck einer Predigt. Sprich nicht eine Schwafelbuße ohne Herz aus, ohne dass du das wirklich willst, ohne dass der Heilige Geist das zu dir sagt. Es geht nicht um das Erfüllen, etwas abzuhaken für irgendwelche anderen. Ich möchte dir Mut machen. Lies Römer 2. Das gibt uns gute Begründung, zur Buße zu kommen. Römer 2 weist uns Paulus darauf hin, dass uns verboten ist, den Stab über andere zu brechen. Und dass wir es nicht Gottes angeblicher Herrschsucht, Unmenschlichkeit und Brutalität zuschreiben sollen, die uns zur Umkehr bringen will, sondern Gott ist von seiner Güte und Freundlichkeit die Rede, die uns zur Buße bringt. Und dann ist davon die Rede, dass wir alle gleich sind. Ich lese, was Paulus schreibt, Römer 2, Vers 1. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, er schreibt an die Christen in Rom, du seist entschuldigt, wenn du alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Wir haben Pastoren, wir haben Seelsorger, du kennst vielleicht Christen, die dir ein Vorbild sind, denen du vertraust, die dir dabei gern zur Seite stehen können, Buße zu tun, zu beichten. Auch das ist eine Form vom Reden Gottes in und durch Gemeinde. Es ist nicht die Ausübung von Herrschaft Einzelner über die Gruppe. Aus einem Unheiligen wird ein Heiliger. Der oben genannte Otto Fricke hat Buße getan, ist umgekehrt. Am 13. November 1933 kam es zu einer Tagung von 20.000 Menschen in Berlin. Der Berliner Gauobmann Dr. Reinhold Krause sprach in seinem Referat über die völkische Sendung Luthers und forderte die Vollendung der Reformation im Dritten Reich. Das Ziel sei die Schaffung der deutschen Volkskirche, die geprägt ist von heldischer Frömmigkeit und artgemäßem Christentum. Um dies zu erreichen, verlangte er die Befreiung von allem Undeutschen im Gottesdienst und im Bekenntnismäßigen, Befreiung vom Alten Testament und seiner jüdischen Lehrmoral, von diesen Viehhändler- und Zuhältergeschichten, einen grundsätzlichen Verzicht auf die ganze Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Paulus, Rückkehr zu einem heldischen Jesus. Er warnte außerdem vor der übertriebenen Herausstellung des Gekreuzigten. Die Rede wurde mit frenetischem Beifall begleitet. Nach diesem Skandal hat Otto Fricke gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Er befragte Gott, sein Gewissen im Gebet, er forschte in der Heiligen Schrift, er durchsuchte die Kirchengeschichte und wagte es, auf seine Gemeinde zu hören und wusste anhand dieser großen Linien, diese sogenannten deutschen Christen sind nicht mehr die Gemeinde Jesu Christi. Und das war ein gewaltiger Schritt für diesen Mann in jener polarisierten und brutalen Zeit. Besonders nachdem er sich doch zuerst zum anderen Fenster in die andere Richtung hinausgelehnt hatte. Der Heilige Geist hatte Otto Fricke überführt. Und Otto Fricke hatte erkannt, was die Absicht des wirklich Heiligen Geistes war. und er ist ihm gefolgt. Er wechselte 1934 zur Bekennenden Kirche. Ab 1935 war er Mitarbeiter des Freien Theologischen Seminars der Bekennenden Kirche Hessen-Nassau. Von 1936 bis 1938 war er überzeugter NS-Gegner, Mitglied im Reichsbruderrat der Bekennenden Kirche. 1937 wurde er in Schutzhaft genommen und zeitweise zwangsversetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte Fricke dann eine bedeutende Rolle beim Aufbau der evangelischen Kirche hier im Kirchenkreis der Kirche in Hessen-Nassau. Christsein ohne Heiligen Geist geht nicht. Dann ist eine Verdrehung, eine Verkürzung, eine Verirrung der guten Nachricht Gottes. Und damit einhergehend sind irregeleitete Nachfolger oder wem auch immer nachfolgende Irre die Konsequenz. Eine deutliche, klare Konsequenz des Wirkens Gottes durch den Heiligen Geist ist die Umkehr eines Menschen zu Jesus Christus. Sei es zu Beginn seines Lebens als Christ, sei es immer wieder im Erkennen und Bekennen des eigenen Scheiterns. Buße und Umkehr sind niemals einmalig im Leben eines Christen, zumindest nicht, wenn er ehrlich ist. Der Autor des Hebräerbriefes drückt das so aus. Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Hebräer 6, Vers 1. Otto Fricke ist umgekehrt. Solche praktischen Beispiele können uns ermutigen, wieder ein Gespür für die Herrlichkeit dessen zu bekommen, was in unserem Leben Wirklichkeit werden kann, wenn wir nicht vergessen, wer uns mit dem Heiligen Geist geschenkt ist. Und dass wir auch immer wieder umkehren dürfen. Buße gehört zwar zum Beginn eines Lebens mit Jesus, aber dieses Augenöffnerwerk des Heiligen Geistes hört damit im Leben eines Christen nicht auf. Beides gehört zusammen. Die Buße, die Abkehr und die Umkehr zu dem, was Gott von uns möchte und die Freiheit des Heiligen Geistes, der bei Gott für uns eintritt. Der Heilige Geist ist das Mittel, ist die Person der Dreieinigkeit, durch die Gott seine Güte in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen will. Immer wieder. Deshalb ist Umkehr bei Gott ein Ausdruck auch der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und Freiheit, ganz viel Wirken des Heiligen Geistes. Das wünsche ich dir und mir für meine Nachfolge Jesu. Amen.